Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Soziologin Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Eine Frau, die Gerechtigkeit in ihrer Arbeit in vielerlei Hinsicht durchbuchstabiert hat zwischen Mann und Frau. Bildungsgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit. Frau Almendinger, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Herr Frenzel, und danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir schauen auf die Themen des Tages. Großes Thema heute ist natürlich der Streik. Ein anderes großes Thema, eine Regierung, der Ampel-Koalitionsausschuss, der irgendwie nicht enden will. Das Ende der Verhandlungen sei absehbar. Das haben wir gerade noch vor ein paar Minuten von Steffen Hebestreit, dem Regierungssprecher, gehört. Aber man verhandelt offenbar noch im Kanzleramt. Frau Almendinger, können Sie mithalten? Was war Ihre längste Sitzung bisher?
Also ich habe auch schon sehr, sehr lange Sitzungen, aber ob ich jetzt eine ganze Nacht durch geredet habe, das ist so nicht. Ich glaube, meine letzte Sitzung war bei der Rentenkommission, damals noch mit Norbert Blüm, seinem Blümchen. Das waren schon immer harte Dinge. Und dann gab es diese legendäre Podcast-Sitzung mit Wegner und Arment, Zeit, online, alles gesagt.
Wie lange waren
und
Sie da?
Und das hätte noch Ewigkeiten gedauert, wenn die zwei Herren sich nicht verplappert hätten. Aber es waren gute 5 Stunden.
Ja, alles klar. Ja, würde ich mir auch gerne mit Ihnen hier nehmen, aber ich glaube irgendwie der Programmablauf, die Programmdirektion steht dagegen. Wir haben eine Stunde
steht
Radio.
Steht auch mehr dagegen, wenn ich das mal so sagen darf, weil am WZB, welches ich ja führen darf, ich solche Sitzungen generell nicht mache, weil man ja weiß, dass die Leistung absackt nach spätestens 1,5 Stunden und das alles andere als produktivitätsfördernd ist. Insofern bin ich mal gespannt, was da heute rausgekommen ist.
Ihr Wort in der koalitionäre Ohr, würde ich an dieser Stelle sagen. Ja, in der Tat, wir werden, falls es was gibt, darüber sprechen. Falls nicht, wir sind sowieso verabredet mit dem Hauptstadtstudio später. Erstmal freue ich mich, dass Sie da sind, Frau Almendinger, und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Eine Stunde Radio, mehr wirklich nicht, oder auch 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Lange hat Deutschland keinen Streik gesehen, der so massiv ist. Manche zählen 1992 als Vergleichsjahr, manche gehen sogar zurück auf die harte Auseinandersetzung. 1974, Bundesrepublik West, ÖTV gegen Willy Brandt, um es mal verkürzt zu sagen. Fakt ist, heute fährt kein ICE, es fährt kein Intercity, fast kein Regionalzug, auch keine S-Bahn. Die Flughäfen sind lahmgelegt und zumindest in Nordrhein-Westfalen beispielsweise auch so etwas wie Kanalschleusen. Das sind ein paar Stimmen aus Nürnberg.
Ich bin nicht begeistert, ehrlich gesagt. Ich habe schon Verständnis, klar, aber es ist halt blöd.
War heute keine Chance, keine Bus, keine U-Bahn, gar nichts.
Stört mich eigentlich nicht, sollen sie machen. Ist wichtig, ich finde schon andere Möglichkeiten, zur Arbeit zu kommen.
Stimmen von Betroffenen. Jutta Almendinger ist heute mein Gast, Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität Berlin. Ich frage jetzt auch erstmal, sind Sie Betroffene heute?
Ja, ich bin Betroffene. Ich konnte eben nicht mit der S-Bahn fahren, aber ich konnte das anders ausgleichen. Es ist auch bei weitem nicht so schlimm. Was ich jetzt über die ganzen Stimmen hinweg gehört habe, ist ja doch ein Verständnis, welches da ist. Und dieses Verständnis teile ich. Wir haben eine Inflation von 8,7%. Das wird nicht durch Lohnerhöhungen im Moment ausgeglichen. Und insbesondere die unteren Besoldungsgruppen haben es dadurch schwer. Es ist gar keine Frage, dass da was gemacht werden muss, dass die Angebote viel zu niedrig sind. Insofern, ja, das Verständnis ich da. Ich finde es auch verhältnismäßig. Man muss auch sagen, dass die Gewerkschaften ja über die letzten Jahre sehr gelitten haben. Während Corona konnten sie ganz wenig machen. Dann kommt die Digitalisierung dazu, also Plattformökonomien, Selbstständigkeit, Homeoffice. Das ist ja alles ganz, ganz schwer zu organisieren. Und wir haben in Deutschland, das muss man auch mal feststellen, durch die Sozialpartnerschaft, durch die Tarifautonomie, ja ein System, welches sich als absolut gut erwiesen hat und nicht als überbordend, weil die Streiktage in Deutschland im Vergleich zu Streiktagen in anderen Ländern ja fast am unteren Rand sind. Wir haben in Deutschland 18 Tage, in Belgien haben wir 97 Tage im Zeitraum zwischen 2011 und 2020.
Dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, bisher, ne? Das kann sich natürlich ändern. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, Moment mal, das ist ein Warnstreik, also die erste Streikstufe, die erste Eskalationsstufe, die man eigentlich wählen darf als Gewerkschaft, wo es eigentlich darum gehen sollte, mal ein bisschen zu zeigen, welche Waffen man hätte. Jetzt wird hier gerade schon die Gewerkschaftsbazooka rausgeholt.
Naja, jetzt warten wir mal ab. Am Nachmittag verhandeln die ja und ich bin davon überzeugt, dass es bei diesem Warnsteig bleibt. Und selbst wenn es dann ein paar Tage wären, liegen wir immer noch gut. Und ich finde, dass sozusagen für dieses Arrangement zwischen starken Arbeitgebern, die stärker geworden sind, und schwachen Arbeitnehmern eigentlich jetzt die richtige Initiative, dass bei solchen Warnstreiks und natürlich dann auch bei Streiks immer Arbeitnehmerinnen gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgespielt werden. Das ist ja die Inbalance, die wir immer haben. Es werden ja nicht Arbeitgeber gegen Arbeitgeber ausgespielt.
Jetzt mache ich das Spiel, auch wenn Sie es gerade schon vorab kritisiert haben, mal mit, Arbeitnehmer gegen Arbeitnehmer auszuspielen. Wenn ich mir anschaue, wir reden jetzt über den öffentlichen Sektor, also wir reden über im Prinzip Staatskonzerne wie die Bahn. Wir reden über den direkten öffentlichen Dienst. Da sind ja bei den Sockelzahlungen, die da die Gewerkschaften wollen, sind es ja sogar, wenn man das umrechnet, Erhöhungen von bis zu 20%. Da frage ich mich manchmal auch gesamtgesellschaftlich, wenn da Menschen in der Privatwirtschaft, die heute nicht zur Arbeit kommen können, nicht zur Arbeit fahren können, deswegen vielleicht auch sogar Verdienstausfälle haben, wenn die sehen, im öffentlichen Sektor ist dann sowas möglich und ich selber kriege in meinem Job aber solche Zuwächse überhaupt nicht. Ist das nicht auch ein Gerechtigkeitsproblem?
Naja, Sie werden ja nicht im allen Ernst denken, dass Sie 20% Erhöhungen rausbekommen, dass das ein Vorschlag ist, es das eine und es im Durchschnitt sind 15,5% oder diese sind 10,5%, Entschuldigung, oder 500 Euro. Also insofern müssen wir das mal ein bisschen in der Mitte lassen. Wir müssen auch sehen, dass gerade im öffentlichen Dienst jetzt schon 200.000 Beschäftigte fehlen und dass mit dem Austritt der Babyboomer sich diese Zahl der Fachkräftemangels nochmal erhöht. Also wir müssen hier natürlich auch schauen, dass wir gerade im öffentlichen Dienst die Arbeitsplätze attraktiv gestalten.
Dann kommt jetzt die Frage, wer bezahlt das am Ende? Also wenn wir uns Verkehrsunternehmen anschauen, die Deutsche Bahn, den Nahverkehr, könnte man sagen, okay, die höheren Löhne bezahlt man über was? Über höhere Ticketpreise?
Zum Beispiel über höhere Ticketpreise, aber man kann ja auch das dann verlagern und kann sagen, dass die Bahn höhere Zuschüsse braucht, die sie sowieso braucht, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Wir wissen, dass die Bahnnetze absolut zu konsolidieren sind, dass da ein unglaublicher Reparationsbedarf besteht. Wir wissen auch, dass wir gerade bei der Bahn was machen müssen, wenn wir an das Klima denken und an die Klimawende. Also insofern ist gerade in diesem Sektor allemal sehr, sehr viel zu tun und wir sind auf die Bahn angewiesen.
Aber ich meine, unterm Strich, gut, höhere Ticketpreise zahlen alle gemeinsam. Höhere Staatsausgaben zahlen im Prinzip auch alle gemeinsam.
Auch das kann man ja gestaffelt machen. Man kann ja die Ticketpreise für bestimmte Schichten ganz anders ansetzen, was wir ja ansatzweise schon tun. Aber dazu muss es ja nicht kommen.
Okay, muss es nicht. Also Sie ahnen natürlich schon
Sie gehen natürlich sehr hoch in dem, was Sie fordern. Mhm. Und ich plädiere ja immer für soziale Staffelungen. Wir wissen, dass Studierende weniger zu zahlen haben. Das bleibt hoffentlich so oder wird wieder so. Bei manchen ist es ja abgeschafft, dass Senioren weniger zu. Und dann hat man natürlich auch so ein Sozialticket. Das ist natürlich alles mit zu bedenken.
Mhm. Ich habe ja 1974 erwähnt, wirklich lange her, aber das wird ja so in der Geschichtsschreibung erstens als politischen Genickbruch ausgerechnet für einen sozialdemokratischen Kanzler häufig auch interpretiert, Willy Brandt, der damals den Streik der ÖTV, der Vorgängergewerkschaft von Verdi, erleben und erleiden musste. Und nicht wenige Ökonomen sagen, genau das war eben auch der Beginn dieser berühmten Lohnpreisspirale. Also dass wir dann letztendlich aus dieser Inflationslogik gar nicht mehr rausgekommen sind.
Ja. Ich glaube, davon haben wir aber gelernt. Und ich glaube auch, dass die Gewerkschaften wie auch die Arbeitgebervertretungen sich der gegenseitigen Verantwortung, und das ist eine gegenseitige Verantwortung, die beide zu tragen haben, durchaus bewusst sind. Wir sind ja nicht Personen oder Wesen, die aus der Vergangenheit nicht lernen, sodass ich mir bei dieser Lohnpreisspirale, das sitzt in allen Köpfen, wenn Sie mit den Gewerkschaftern reden, absolut drin.
Ich glaube, Rudi Dutschke hat gesagt, wir sind keine hoffnungslosen Idioten der Geschichte. Ne? Das war seine Formulierung. Jutta Almdinger, wir werden sehen, wie das ausgeht. Heute auf jeden Fall geht nicht viel auf den Schienenwegen im öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr in Deutschland und auch an den Flughäfen. Außer, finde ich interessant, Ausgerechnet der BER, der funktioniert heute in Berlin.
Ja, sowas kann man ja auch mal über Berlin sagen. Eine diesbezüglich absolut funktionierende Stadt. Natürlich mit der Hoffnung, dass diese Verlagerung auf den Individualverkehr, den wir heute eigentlich nicht haben. Ich kam jetzt tatsächlich mit dem Auto an. Und es war frei, also ich habe Rekordzeiten verbracht, hierher zu kommen. Aber das mag ja natürlich auch schon an den Ferien liegen.
Ja, das schafft man in Berlin sonst eigentlich nur im Berghain, würde ich sagen, oder vielleicht in anderen Clubs dieser Art. 18.30 Uhr reingehen und heute Mittag immer noch nicht raus. Aber wir reden jetzt hier nicht von der durchzechten Clubnacht, sondern vom Koalitionsausschuss der Ampel, Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Dabei wollten sie es doch so anders machen, die drei Parteien, besser als die GroKo, nicht diese ewig langen Sitzungen, wo man am Ende ganz müde ist.
Ach, was heißt nein, die wollten doch keine übermüdeten Pressekonferenzen geben, wo man dann mit so Schlupfliedern und so etwas stotternd und unglaubwürdig redet. Dass man reden muss und gerade in so einer Koalition mit FDP und Grünen zu reden hat, das ist doch toll. Und dass man das macht, ist noch viel besser. Und von daher, es war höchste Zeit. Man hätte es auch früher machen müssen wahrscheinlich. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, was da jetzt rauskommt.
Tja, ich habe extra eine Verabredung gemacht mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Volker Findhammer, der jetzt nämlich in der Leitung ist.
Ja, mit mir konnten Sie es nicht machen, weil ich zwar den ganzen Tag schon lausche, aber ja noch nichts weiß.
Nein, aber ich glaube, Volker Findhammer, das geht Ihnen ja im Hauptstadtstudio nicht anders. Es gibt ja einfach noch nichts.
Genau, ich sitze hier und schaue direkt aufs Kanzleramt, aber seit 18 Stunden herrscht da wirklich Schweigen. Die einzige Aussage, die wir bislang wirklich zu Protokoll geben können, ist die vom Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der musste um 11 Uhr in die Regierungspressekonferenz, die ist nun mal formal angesetzt. Und da hat er erklärt zu dem Prozedere, was wir da erleben.
Die Regierung läuft und funktioniert, aber auf den Koalitionsausschuss, der tagt seit gestern Abend 18.30 Uhr. Ich habe vor wenigen Minuten, ich glaube vor etwa 11 Minuten, noch mit dem Kanzler noch einmal telefoniert. Man tagt weiterhin, aber das Ende der Verhandlungen sei absehbar und es gäbe auch ein gutes Ergebnis. Aber das dauert eben so lange, wie es dauert.
Und das dauert offenbar immer noch. Aber wir haben es ja jetzt mittlerweile mit einer ganz anderen Situation zu tun. Fundamental anders als im vergangenen Jahr, als es ja fast nur um den Ukraine-Krieg und noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie ging, wo man relativ geschlossen dastand. Jetzt ist die Fortschrittskoalition ja bei ihren eigentlichen Themen angekommen. Also das, was den Koalitionsvertrag auszeichnete. Und da wird natürlich seit Tagen heftig gestritten über die energetische Sanierung der Gebäude, den Heizungsaustausch, das Verbrenner aus, der Infrastrukturausbau, also Schiene und oder Straße, sowie die Finanzierung der Kindergrundsicherung und der Bundeshaushalt. All das kommt in diesen Stunden zusammen. Man hat es ja in der vergangenen Woche gemerkt, wie es da auch schon geknallt hat zwischen den einzelnen Koalitionspartnern. Und das soll jetzt zusammengebunden werden. Und wenn man die Worte vom Regierungssprecher ernst nimmt, dann ist der Kanzler nach wie vor verhalten zuversichtlich, dass am Ende vielleicht sogar der Koalitionsvertrag 2 stehen wird. Also ein neues Projekt für diese Koalition.
Also wenn der Bundeskanzler nicht mehr zuversichtlich wäre, dann würde ich mir, glaube ich, ernsthaft Sorgen machen, Jutta Almendinger. Denn wenn er etwas ausstrahlt, dann ja eine unglaubliche Ruhe in diesem ganzen Streit. Aber wenn das eigentlich alles Themen sind, die man vor anderthalb Jahren in den Koalitionsgesprächen schon verhandelt hat, was sagt denn das über den Vorrat an Gemeinsamkeiten, wenn man jetzt eigentlich diese Verhandlungen nochmal neu führen muss?
Ja, man muss sie natürlich neu führen. Das steht auch vollkommen außer Frage, weil wir hatten vollkommen ungeplant und unvorhergesehen. Also ich meine, man konnte es natürlich hier und da vorsehen, aber man hat es nicht vorhergesehen. Die Ukraine mit unglaublichen Ausgaben, die da reingegangen sind. Dann hatte man diesen riesigen Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro. Dann hatte man nochmal Nachbesserungen von Corona, auch in der jetzigen Koalition. Wir haben hier eine andere Ausgangslage, alleine was das Geld betrifft. Und wenn man die fiskalischen Ziele noch erreichen möchte, dann muss man umverteilen und muss Dinge verschieben. Man kann nicht mehr alles das, was man im Koalitionsvertrag festgelegt hat, so durchziehen. Und dass das harten Streit gibt, das war ja vorherzusehen. Und es ist gut, dass es diese Konflikte gibt und dass sie ausgetragen werden.
Ja, aber Konflikte austragen heißt ja dann auch irgendwann, dass sie entschieden werden. Und das ist ja jetzt keine Koalition untergleichen. Es gibt einen größeren Partner, zwei in Abstufung kleinere Partner. Es gibt einen Bundeskanzler, der ist in derselben Partei Mitglied wie Sie, Olaf Scholz von der SPD, bei dem ja jetzt ja viele sagen, warum, und das kann man heute natürlich jetzt nach über 18 Stunden Verhandlung auch sagen, warum entscheidet denn dieser Bundeskanzler nach so langen intensiven Debatten dann nicht mal?
Ich würde an seiner Stelle auch noch nicht entschieden haben, obwohl ich als besonders entscheidungsstark gelte. Und zwar deshalb, weil ich es hier tatsächlich, hat es angedeutet, mit einer FDP zu tun habe, die ja Landtagswahlen verloren hat, die eine immer größer problematischere Position einnimmt. Und mit den Grünen, die natürlich auch unter einem Megadruck stehen hinsichtlich ihrer Klientel, was die Energiewende betrifft. Und das muss man, glaube ich, doch sorgsam austarieren. Und von daher habe ich da eine ganz andere Meinung als jene, wie die, die den Hauruck-Kanzler da und den Kanzler der schnellen Entscheidungen da fordern. Dann hätte man meines Erachtens noch mehr Unruhe in der Regierung. Es braucht ein Mitglied, welches austarierend, abwartend, dann aber doch Entscheidungen treffend ist. Und das haben wir eigentlich in den letzten anderthalb Jahren gesehen. Und ich bin froh, dass man sich Zeit lässt, ehrlicherweise. Gerade bei diesen drei Partnern sich Zeit lässt.
Und ich würde von hier aus gerne dazu sagen wollen, wir haben es ja jetzt nicht mit der Bundesregierung zu tun, die da am Tisch sitzt, sondern wir haben es mit den drei Parteien zu tun.
Richtig.
Das ist der Koalitionsausschuss.
Richtig.
Also das ist das größere Ganze, was hier zusammengedacht werden muss. Und wir haben die Entwicklungen in den einzelnen Parteien, die Richtungen, die dort angestrebt werden, wenn wir mal Grüne gegen FDP stellen. Und natürlich muss das am Ende in irgendeiner Form von Kompromiss wieder zusammengebunden werden, solange man noch den Willen hat, wirklich in dieser Ampelkoalition zusammenzuarbeiten.
Mhm. Volker Finter, einen Plus kann man dieser Ampel ja mal zurechnen. Also in GroKo-Situation hätten wir jetzt ja im Prinzip wahrscheinlich einen Live-Ticker gehabt aus diesen Verhandlungen.
Absolut.
Und hätten schon minutiös gehört, was da verhandelt wird, wer wann keine Milch mehr im Kaffee hat oder im Müsli. Ist es nichts nach draußen gedrungen, oder?
Das ist tatsächlich eine Super. Ganz, ganz neue Qualität, ja, die wir so bislang nicht erlebt haben. Seit gestern Abend, 18.30 Uhr, herrscht absolute Funkstille. Ja, es wurde dann nur mal am Morgen erwähnt, dass es ein Frühstück gegeben habe und jetzt die Aussage des Regierungssprechers, dass das Ende nahe ist. Aber zwischendurch ist nicht ein Detail nach außen gedrungen und auch die parteipolitischen Beobachter, die von außen heute Morgen Interviews gegeben haben, wussten nicht wirklich, was im Saal im Bundeskanzleramt passiert.
Das ist vertrauensfördernd.
Ja, dann müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, auch einfach erstmal einen Strich machen und sagen, hören Sie weiter, beispielsweise Deutschlandfunk Kultur, schauen Sie auf Ihre digitalen Endgeräte, irgendwann wird es eine Einigung geben. Und sei es nur, ich meine, Jutta Almdinger, das ist doch das alte Prinzip bei Verhandlungen. Am Ende sind alle irgendwie so müde, dass sie vielleicht Sachen zustimmen.
Jetzt seien Sie doch nicht so negativ.
Na ja, aber das ist doch
Kann doch Dinge auch ausverhandeln und dann Kompromisse finden, die für alle tragbar sind. Und das ist doch das Wesen von so einer Ampel.
Dem würde ich zustimmen, von
hier
aus.
Okay,
danke.
Jetzt bin ich hier der Skeptiker. Wenn wir dann Ergebnisse sehen, und da habe ich eben noch meine Zweifel, die dann wirklich so stabil und solide sind, dass wir nicht in 3, 4, 5 Monaten wieder eine ähnliche Situation haben, dann sei es so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in diesem Modus war die Ampel jetzt leider schon trotz ihrer kurzen Regierungszeit schon zu häufig.
Aber das ist doch das grundsätzliche Dilemma von Koalitionen, Corbinian Frenzel.
Man muss Gott sei Dank haben wir hier einen Korrespondenten in der Leitung. Sonst würde ich mich mit Herrn Frenzel jetzt streiten.
Na, Sie können sich auch gerne mit mir streiten. Aber also Sie sind als Bürgerin und auch als, sagen wir mal, professionelle Beobachterin noch nicht ungeduldig an dieser Stelle.
Nein, bin ich nicht, weil sich auch innerhalb dieser letzten anderthalb Jahre so viel anderes ereignet hat, dass ich als ungeduldige Person geltend hier große Geduld habe und mich einfach freue, dass es jetzt in geschlossenen Räumen zu ernsthaften Diskussionen über ganz, ganz wichtige Punkte kommt.
Tja, ich könnte jetzt noch sachliche Gründe anführen. Wahrscheinlich ärgere ich mich vor allem als Moderator dieses Mittagsmagazins, dass wir einfach noch keine Ergebnisse haben. Ich übergebe das an die Kolleginnen und Kollegen spätestens 17 Uhr hier in Studio 9.
Ja, was soll ich denn sagen? Ich würde damit aufgeweckt und bin hier seit 6 Uhr, gucke ich auf jeden Ticker anstelle anderer Sachen.
Und Volker Finter, man muss einen Kaffee nach dem anderen trinken. Deswegen entlassen wir ihn jetzt
aber
hier an dieser
Stelle.
Aber das
ist auch his Job.
Aber wir sind geduldig.
Gut, ich hoffe, die Stimmung ist so ausgelassen, auch in diesem Koalitionsausschuss, auch wenn es da wahrscheinlich ähnliche Meinungsverschiedenheiten gibt, wie hier auf jeden Fall Tag der zur Stunde noch. Das ist der Stand, 12.30 Uhr am Montagmittag. Wir kommen jetzt im Deutschlandfunk Kultur zu einer schönen Frage, einer wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtigen Frage. Wie verständlich ist es, wenn Politikerinnen und Politiker öffentlich reden? Dazu gibt es eine Studie, die wurde angeregt von den Deutschlandfunk Nachrichten und ausgeführt von der Universität Hohenheim. Die haben sich fast 100 Reden aus der letzten Haushaltsdebatte vorgenommen, haben geguckt, wie viele Fremdwörter vorkommen, Bandwurmsätze, das berühmte Denglisch, Wortungetüme. Und siehe da, Jutta Almdinger, ich weiß gar nicht, ob das aussagekräftig ist, aber im Gesamtranking liegen Linke und Union vorne, was Verständlichkeit angeht. Oder würden Sie sagen, da ist auch der Faktor Zufall dabei?
Ich habe mir die Rede vorhin oder die Untersuchung vorhin anschauen können, habe festgestellt, dass die Rede von Frau Lamprecht vor Stark-Watzinger und Herrn Lauterbach liegen und insgesamt doch sehr, sehr positiv. Also wenn ich mir eine Skala vorstelle von 0 ist schwer und 20 ist leicht und dann so etwas wie 18,4 rauskommt, dann ist das ja doch ein Kompliment, muss ich sagen. Wobei sich dann für mich als Forscherin die Frage stellt, wenn man jetzt die Rezipienten fragen würde, also jene, an die diese Reden gerichtet sind, werden die dann tatsächlich so verstanden? Also sind diese Maßzahlen, kurze Sätze unter 20 Worten, keine Schachtelsätze, keine Anglizisten und so etwas, ist das aussagekräftig für das Verständnis? Also mir kam das sehr, sehr positiv vor. Wir haben am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung mal eine Studie gemacht. Christian Rau hat die gemacht über mehr als 45.000 Reden und Pressemitteilungen, die von der Europäischen Kommission gehalten wurden und kam zu einem vollkommen anderen Ergebnis, dass das undurchdringbar war und zu formalistisch. Also ich glaube, dass das ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt ist, weil natürlich Verständnis auch zu Vertrauen in die Politik führt und Mitsprachemöglichkeiten. Jetzt könnte man diese Studie vielleicht noch eine Stufe weiterbringen und mal jene befragen, für die diese Reden gehalten werden, was sie da mitnehmen.
Das ist ja natürlich auch vor allem die Frage, für wen werden Reden im Deutschen Bundestag eigentlich gehalten? Also werden die für eine interessierte Öffentlichkeit gehalten? Werden die für die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag gehalten, die man möglicherweise noch überzeugen will davon, dass das, was man selbst dort vertritt, richtig ist? Und da erlebe ich immer mal wieder so auch als Beobachter dieses Schauspiels, die Diskrepanz. Je mehr Reden auch ans Volk gerichtet sind, desto größer ist auch die Verlockung des Populistischen, die Dinge dann so einfach darzustellen, dass sie eigentlich dem Sachstand der Debatte gar nicht mehr gerecht werden. Also da will jemand einen billigen Punkt machen, um es mal verkürzt zu sagen.
Naja, die erste Frage war jetzt ganz wichtig für Sie. Ich meine, man steht jetzt vor dem Bundestag, man redet zu diesem und natürlich würden die ersten Ansprechpersonen immer die anwesenden Personen sein. Die führen auch dazu, dass man Dinge verstärkt, wenn irgendwie ein Kopfschütteln kommen, dass man entsprechende nochmal Eingaben macht und so etwas. Aber natürlich sind sie eigentlich an das deutsche Volk gerichtet. Und das ist ein Spannungsverhältnis. Wenn Sie in dem zweiten sagten, naja, man ist ja dann doch versucht, es einfach auszudrücken, da kann ich als Wissenschaftlerin sagen, dass wir eigentlich enorm gute Erfahrungen damit machen, sehr komplexe wissenschaftliche Sachverhalte doch so auszudrücken, dass die Personen auf der Straße diese verstehen. Also das muss kein Ausschlusskriterium sein.
Das stimmt. Ich habe da vielleicht auch also verschiedene Situationen vor Augen, Parteitagsreden dergleichen mehr, aber auch eben auch Bundestagsreden, wo ich je nach politischer Couleur merke, also wenn die Linke einen schnellen Punkt machen will, dann spricht sie über besser verdienende Privatjets. Ja? Wenn die Union einen Punkt machen will, dann macht sie vielleicht irgendwie Witze über den Verbotscharakter bei den Grünen. Also sie ahnen, worauf ich hinaus will. Man zieht sich zurück auf das einfache Argument, weil man weiß, das funktioniert immer.
Das ist richtig, aber da würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht korreliert mit der Verständlichkeit. Da wechselt man dann auf einfache Punkte, aber auch harte Punkte, komplexe Punkte können verständlich dargestellt werden und gute Verständlichkeit und Populismus, das würde ich nicht in einen Topf werfen.
Sie haben es ja schon gesagt, Christine Lamprecht, die zurückgetretene Verteidigungsministerin, die kommt da sehr gut weg. Wenn man die Kabinettsmitglieder anschaut, ist da relativ weit vorne, gefolgt von Bettina Stark-Watzinger, der Bildungsministerin. Das ist ja auch nochmal vielleicht eine interessante Korrelation, die nicht besteht zwischen gut reden können und eine Arbeit abliefern, die dann letztendlich als zufriedenstellend wahrgenommen wird.
Ja, oder als überzeugend oder auch nachvollziehbar. Deshalb sagte ich, man müsste eigentlich auch die andere Seite mit einbeziehen und mit Sicherheit wird das dann auch in Hohenheim so gemacht werden.
Ich habe eine kleine Mahnung, die ich immer wieder zu Hause kriege von meinen Töchtern. Die sagen gerne zu mir, wenn ich anders spreche, Papa, jetzt redest du wieder mit deiner Radiostimme.
Ja, das bekomme ich auch gesagt, weil ich aus Süddeutschland komme und ich kann ganz einfach schwätze. Ich kann richtig mannemerisch darstellen. Und naja, man könnte ja auch sagen, dass so unterschiedliche Sprachfärbungen ja auch gerade für so ein Radiopublikum nicht nur unangenehm sind, sondern auch die Nähe zum Radio, zum öffentlichen Fernsehen und zum Rundfunk erhöhen, aber auch natürlich zur Politik. Und das wird ja auch oft gesagt, dass diese Radiostimmen, dieses ähnliche und homogene etwas zu einem Rückweichen der Hörerinnen und Hörer führt.
Jutta Almdinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, ist bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und Sie haben mich natürlich schon durch viele originelle Gedanken und durch Widerspruch überrascht, hier heute vor allem Dinger. Aber jetzt überraschen Sie mich noch ein bisschen mehr, nämlich durch einen Überraschungsgast, der schon in der Leitung ist, in der Telefonleitung. Ich würde sagen, ich frage einfach mal, wer der ist, ja?
Das können Sie gerne, aber die Überlegung war natürlich die, dass auch ein Radiosender Vielfalt braucht. Und von daher, ja, es ist kein der Gast, sondern eine Gästin. Da muss ich mich auch dran gewöhnen, das sage ich normalerweise nicht. Aber sie wird mit einer jungen Dame sprechen.
Dann sage ich mal in die Telefonleitung einen schönen guten Tag. Mit wem sprechen wir denn jetzt live im Deutschlandfunk Kultur?
Mit Lotte Leiber.
Lotte Leiber. Hallo, einen schönen guten Tag. Und darf ich mir diese Frage erlauben, weil ich habe den Eindruck, Lotte Leiber, Sie klingen vielleicht etwas jünger als ich und viele andere, die normalerweise hier im Studio sind. Wie alt sind Sie denn?
Ich bin 11 und gehe in die 5. Klasse.
Ah, hallo Lotte. Darf ich du sagen?
Ja.
Okay, ja. Frau Almdinger freut sich hier an dieser Stelle und kann uns nochmal vielleicht ein bisschen was sagen zu Lotte?
Ja, Lotte kann für sich selbst reden. Deshalb ist ja Lotte am Apparat.
Okay, Lotte, dann erzähl mal. Kennt ihr euch, Jutta Almdinger und du?
Ja, ich kenne sie schon sehr gut.
Mhm. Und ich vermute mal, wenn du jetzt mittags mit uns sprichst, 12.45 Uhr, normalerweise wäre jetzt Schule, oder?
Ja, also wir haben schon eine Woche früher Ferien an unserer Schule.
Aha, also ganz regulär oder hat das jetzt mit dem Streik zu tun?
Ganz regulär.
Okay, das ist ja super. Und sag mal, darf ich mal fragen, woher ihr euch, woher Sie sich kennen?
Von der Arbeit von meiner Mutter.
Mhm. Frau Almdinger, helfen Sie mal. Wo?
Naja, die Mutter Lena Hipp arbeitet im Wissenschaftszentrum Berlin und ist Professorin an der Universität Potsdam. Sie ist eine der beeindruckendsten Frauen, die ich kenne, mit ihren drei Kindern, Lotte, Lilly und Linde. Und hier ist Lotte. Und Lotte zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr stark für die Belange für Frauen in einem ganz bestimmten Feld eintritt. Und das können Sie jetzt rausfinden.
Oh, okay, ja, ich merke schon, ich krieg hier kleine Rätsel mit aufgegeben. Lotte, was ist es denn, was du da machst?
Ich interessiere mich sehr für Fußball und vor allen Dingen für den Frauenfußball. Ich spiele auch selber Fußball seit ungefähr einem Jahr und spiele seit einem halben Jahr in einer reinen Mädchenmannschaft.
Mhm. Wie normal ist das heutzutage so unter Elfjährigen? Ist das immer noch so ein Thema, wo irgendwie viele sagen, das ist doch eigentlich ein Jungsport oder ist das ganz selbstverständlich heute, dass das Jungs und Mädchen spielen?
Ich glaube, in meiner Klasse ist es sehr selbstverständlich, aber ich weiß nicht, ob es bei allen so ist.
Hm. Auf welcher Position spielst du?
Am liebsten im Sturm.
Okay, das ist gut. Sag mal, Lotte, ich meine, wir reden so häufig hier bei uns auch im Deutschlandfunk Kultur darüber, wie es so ist an der Schule, ob das eigentlich alles gut läuft. Ich meine, du hast ja dann so richtig Corona auch mitgemacht, ne, in der Schule.
Ja, also an der Schule habe ich schon sehr Corona mitgemacht.
Ja, wie hast du das in Erinnerung? War das eine doofe Zeit?
Nee, ich war sehr lang bei meinen Großeltern und dann, ja.
Okay, das klingt gut. Jetzt habe ich hier, ich habe gerade einen Spickzettel bekommen, vor allem Dinge, aber ich kann es nicht lesen. Sie müssen es selber sagen, tut mir leid.
Naja, also es geht ja darum, Sie nehmen das so selbstverständlich, Herr Frenzel, dass eine Elfjährige Fußball spielt bei Frauen. Und jetzt haben wir doch Probleme in der Akzeptanz von Frauenfußball.
Haben wir die noch?
Und naja, das wird jetzt Lotte mal sagen. Wenn schon eine Elfjährige darüber vielleicht spricht, dann haben wir die so richtig.
Okay, also es gibt, okay, ich hatte ja gefragt, ob das so akzeptiert ist, aber offenbar gibt es doch ein paar Probleme, Lotte. Gibt es da welche?
Also ja, Frauenfußball ist halt nicht so bekannt wie Männerfußball, obwohl es mindestens genauso toll ist. Und Sie wissen bestimmt, wer der neue Trainer der Bayern München Männer ist.
Ja, also ich habe es so mitbekommen, aber ich habe es doch fast wieder vergessen. Das ist so ein Typ, der immer relativ schnell ausrastet. Tuchel heißt er, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich eine ganz gemeine Gegenfrage, ne?
Ja, und wissen Sie auch, wer bei den Bayern Frauen am Samstag den Elfmeter gegen den VfL Wolfsburg geschossen hat?
Ja, du hast mich erwischt. Ich weiß es nicht. Darf ich zur Ehrenrettung sagen, dass mich Männerfußball aber auch echt relativ wenig interessiert. Aber du hast natürlich einen Punkt. Also das ist natürlich schon echt unterschiedlich, ne? Also wie wir drauf schauen. Deswegen hatte ich aber auch gefragt, habe gedacht, so irgendwie bei euch so in der jungen Generation, dass das da vielleicht nicht mehr so ein Thema ist. Erlebst du das bei den Erwachsenen mehr?
Ja, auf jeden Fall. Und zum Ergebnis ist es Georgia Stanway.
Okay, super. Danke. Ich würde sagen, an dieser Stelle, das muss man sich echt merken. Ich finde es übrigens total beeindruckend, wie selbstverständlich du jetzt hier gerade im Radio sprichst. Du weißt, das hören jetzt gerade viele Leute zu. Und deswegen ist es jetzt auch der Moment, wo du mal sagen könntest, was du dir so wünschst, was sich wie ändern sollte.
Also ich wünsche mir, dass der Frauenfußball genauso beachtet wird wie der Männerfußball, ja.
Okay, da gibt es ja immer zum Beispiel wieder die Forderung, also bei den Profis, die da richtig mit Geld verdienen, die das als Beruf machen, dass die beispielsweise gleich bezahlt werden, Männer wie Frauen. Wäre das was?
Ja, das wäre schon was, aber es ist ja leider noch nicht so. Und ja, das müsste man vielleicht ändern.
Darf ich noch mal kurz vom Fußball weg fragen, weil das ist ja so ein Bereich, da lebst du es im Sport. Wie erlebst du das so in der Schule, in der Klasse, auch so wie Lehrerinnen und Lehrer mit euch umgehen? Hast du da das Gefühl, die gucken auf Jungs und Mädchen irgendwie gleichermaßen gleich fair? Oder hast du da manchmal den Eindruck, ach, bei denen steckt irgendwie im Kopf auch noch, dass irgendwie Jungs das machen und Mädchen das machen?
Also ich glaube, die haben das schon so entwickelt, dass wir alle gleich, also die gleiche Berechtigung haben. Und für die ist es auch selbstverständlich geworden, dass wir auch mit der Klasse Fußball spielen, ja.
Wie würdest du das eigentlich finden? Du hast jetzt gesagt, du bist in einer Mädchenmannschaft, ne? Ich kann mich erinnern, als ich Fußball gespielt habe, da war das noch wirklich noch ein reines Jungsding. Aber wir hatten auch am Anfang Mädchen bei uns in der Mannschaft, ja, als wir sozusagen alle noch recht klein waren. Und ich fand das eigentlich auch ganz schön, so dieses gemischte Spielen. Wäre das eigentlich was?
Also ich spiele jetzt ungefähr seit einem halben Jahr in einer reinen Mädchenmannschaft. Und davor habe ich auch mit den Jungs gespielt. Es war jetzt nicht schlimm, aber es ist auch schön, eine reine Mädchenmannschaft zu haben.
Okay. Jutta Almdinger, ich gucke auf jeden Fall nochmal in Richtung Jutta Almdinger. Nicht, dass ich hier eine wichtige Frage vergessen habe, die Sie wichtig finden, aber ich hätte zur Überbrückung noch eine andere Frage, weil das ist mir heute ganz schnell in den Sinn gekommen, Lotte, als ich nämlich die Nachrichten gesehen habe, da habe ich was gesehen, dass nämlich die Chefin der Linkspartei eine Forderung gestellt hat. Da habe ich gedacht, darüber würde ich gerne mal mit meinen Töchtern sprechen. Die sind jetzt noch in der Schule, deswegen frage ich dich schon mal. Die hat nämlich gefordert, dass die Hausaufgaben abgeschafft werden. Fändest du das gut?
Also ich fände es natürlich schön, wenn ich keine Hausaufgaben mehr machen müsste, aber wir haben so Wochenhausaufgaben, dafür haben wir eine Woche Zeit und ja, ist auch schön einfach, wenn es auch ohne Hausaufgaben gehen würde, dann würde ich vielleicht noch mehr Zeit mit meinen Freundinnen verbringen können.
Lotte Laber, ich sage schon mal vielen Dank, aber jetzt habe ich ja gesagt, Jutta Almdinger, hat jetzt hier der Moderator wichtige Aspekte vergessen bei der Überraschung, die Sie mir mitbringen wollten?
Nein, das Wichtigste war das Kompliment an ein junges Mädchen, tatsächlich sehr reflektiert zu sprechen über sich und die Welt.
Absolut. Lotte Laber, wir wünschen dir heute noch einen ganz wunderbaren Tag, eine tolle, schon mal vorgezogene Ferienwoche und wirklich toll, dass du so ganz selbstverständlich live im Radio gesprochen hast. Da wären vielen Erwachsenen würden da die Knie schlottern und die hätten sich verhaspelt und du weißt das überhaupt nicht. Also insofern sage ich dreimal danke, dass du heute bei uns warst.
Viermal, ich bin auch dabei, Lotte. Ciao, ciao.
Tschüss. Ja, Frau Almdinger, auf jeden Fall haben Sie den Preis dafür gewonnen, dass Sie den bisher jüngsten Überraschungsgast, ich bin immer noch in diesem der Gast, Überraschungsgästin mitgebracht haben. Und vielen Dank.
Ich danke.
Jutta Almdinger ist zu Gast heute im Deutschlandfunk Kultur unter anderem, obwohl da muss ich nochmal fragen, sind Sie das noch Vorsitzende des G7 Gleichstellungsrates oder ist das mit der deutschen Ratspräsidentschaft dann auch beendet gewesen?
Nein, der G7-Vorsitz ist jetzt bei Japan, aber ich bin immer noch in diesem Chiak und habe gerade übergeben und bin ganz glücklich, dass Sie unsere Webseite und so weiter und so fort noch nutzen, obwohl Japan ja in der Frauengleichstellung weit zurückliegt.
Es ist auf jeden Fall ein Thema, merkt man an verschiedenen Stellen und weiß man, wenn man Sie kennt und Ihre Arbeit, dass Sie sehr beschäftigt, diese Frage eben der Gleichstellung auch der Geschlechter. Und wir haben heute auf der Agenda einen interessanten Termin gesehen, den ich gerne noch kurz ansprechen möchte. In Potsdam eine Diskussion zur gendergerechten, geschlechtergerechten Stadtplanung, veranstaltet dort von der Landeszentrale für politische Bildung. Und da fragen sich wahrscheinlich viele erstmal, was ist denn das bitte? Und Sie können das bestimmt beantworten.
Ja, ja. Mal ganz kurz, es gibt zwei Aspekte. Einmal den Aspekt der Sicherheit und einmal den Aspekt der Erreichbarkeit von ganz wichtigen Lebensbereichen. Für den Aspekt der Sicherheit steht, glaube ich, also wirklich grundlegend Wien, die gesehen haben, dass sich Frauen aus öffentlichen Parken auch schon Mädchen rausziehen und dann die Hecken niedriger geschnitten haben, Beleuchtung und so weiter und so fort, also Grünflächen, allen Menschen, auch den Frauen, gegeben haben. Und die Erreichbarkeit hat was zu tun mit der Erreichbarkeit der Kindergärten, der Schulen, der Ärzte, aber auch von Einkaufsmöglichkeiten. Und da steht Barcelona oder Paris mit der 15-Minuten-Stadt dafür. Und
15-Minuten-Stadt heißt, man erreicht alle wichtigen Dinge.
Alle wichtigen Dinge innerhalb von 15 Minuten. Und das ist natürlich in Zeiten von Homeoffice und so weiter nochmal ganz wichtig. Und dann haben wir einen dritten Aspekt, nämlich, und das ist verknüpft, dass auch Frauen, wenn sie im Homeoffice zunehmend arbeiten, ein Stück Platz für sich selbst brauchen. Also eine Architektur, eine Stadtbauarchitektur, die flexibel ist, im Übrigen auch flexibel im Alter, sodass ältere Leute nicht ausziehen müssen, sondern sich in ihren Wohnungen verkleinern können. Das ist ein zunehmend wichtiger Aspekt, weil er natürlich auch dafür steht, dass die Innenstädte bevölkert werden und dass sie diverser sind und nicht so diese Segregation unterschiedlicher Schichten stattfindet.
Mhm. Wobei ja einige der Punkte, die Sie gerade genannt haben, die empfinde ich gar nicht so als geschlechterbezogenes Thema. Also diese 15-Minuten-Stadt, die Frage Erreichbarkeit von Kindergärten, von Kindertagesstätten sollte ja idealerweise auch nicht nur ein Frauenthema sein.
Das ist ja schön, das zeigt, dass Sie Ihre Töchter von dem Kindergarten abgeholt haben und auch in die Schule bringen. Wenn alle so Männer wären wie Sie, dann wären wir ein ganzes Stück weiter. Wir sehen allerdings, dass es immer noch hauptsächlich eine Aufgabe von Frauen ist. Wie viele dieser Geschlechterthemen sind Sie für beide Geschlechter gemeint, und wir wollen hier eine Geschlechtergleichheit, Geschlechtergerechtigkeit erzeugen.
Es ist natürlich auch mal wieder echt eine Aufgabe, eine von vielen, ne? Wo man so das Gefühl hat, wow, müsste man auch in Angriff nehmen. Haben Sie manchmal so die Sorge, bei all den vielen Dingen, die man so mit Priorität anpacken müsste, dass das eigentlich gerade ein bisschen so viel ist? Weil bei Städtebau denken ja die meisten wahrscheinlich erstmal vor allem an Wohnraum. Wie kriegen wir das hin, dass die Leute bezahlbaren Wohnraum haben?
Ja, aber das ist doch schön, dass sich Probleme dadurch auch angehen lassen, indem man sie zusammendenkt. Und wir denken hier eine Verkehrspolitik, eine Baupolitik und eine Gesellschaftspolitik zusammen. Und genau das ist das, was wir brauchen. Man sagt ja so schön Mainstreaming, also Querschnittsthemen, Klima als Querschnittsthema, Geschlechtergerechtigkeit, Altersgerechtigkeit. Und da müssen wir hin, die Probleme nicht isoliert anzuschauen, sondern in ihrer Systematik aufeinander bezogen.
Jutta Almdinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diesen Gedanken, für Ihre Gedanken heute und für Ihren Besuch.
Ich danke für die Einladung, wie immer. Danke.
Sehr gerne. Und wenn Sie uns noch näher erleben wollen als nur übers Ohr, sondern auch mal sehen wollen, dann können Sie das wieder tun am Donnerstag im Humboldt-Forum. Da sind wir mit unserer Studio 9 Ausgabe und dann zu Gast die Schriftstellerin Eva Menasse, die dort mit mir sprechen wird. Und Sie können dabei sein, deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Da sind alle Informationen.